Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen, auch heute wieder aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin an Tag 1 nach dieser Bundestagswahl, bei der es spät in der Nacht klar wurde, wie genau sich der neue Bundestag zusammensetzen wird, wer drin ist und wer dann doch noch knapp gescheitert ist. Aber noch immer liegt eine Menge von in diesem Wahlkampf aufgewirbelten Staub in der Luft und nur langsam wird klarer, wie genau es denn nun weitergeht für Deutschland. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es eben ein Comeback geben einer Koalition, die einst mal als große Koalition beschrieben wurde zwischen Union und SPD. Bevor wir das weiter vertiefen, fasst Demian von Osten den Tag heute nochmal zusammen.
Am Tag nach der Wahl sortiert sich das politische Berlin. Wer wird wie demnächst dem deutschen Volke dienen? CDU-Parteichef Friedrich Merz lächelt, doch nicht ungetrübt. Die Aufgaben sind groß. Merz will schnell mit der SPD reden, über Migration, über Wirtschaft und über Außen- und Sicherheitspolitik. Stichwort USA und Trump.
Wenn diejenigen sich durchsetzen, die in Amerika wirklich nicht nur America first, sondern fast schon America alone zu ihrem Motto machen, dann wird es schwierig.
Doch das Selbstbewusstsein der CDU ist angekratzt. In den ostdeutschen Bundesländern außer Berlin hat sie keinen einzigen Wahlkreis gewonnen und liegt dort fast überall hinter der AfD.
Wir werden aber auch über die Themen vertieft zu sprechen haben, die dort zu diesem Wahlergebnis geführt haben. Wir sehen das mit allergrößter Sorge, was da geschieht, auch im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen. Die sind ja nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Die AfD-Spitze strahlt heute. Sie sehen die AfD endgültig als Volkspartei. Das Ergebnis mehr als verdoppelt ist sie nun hinter der Union zweitstärkste Kraft in Deutschland. Die AfD überholt damit die SPD. Doch die sozialdemokratischen Parteichefs wollen trotz Niederlage nicht nur weitermachen. Mehr noch, SPD-Chef Klingbeil strebt nun zusätzlich das Amt des Fraktionschefs an. Andere Wahlverlierer aus der bisherigen Regierung ziehen da andere Konsequenzen. Zum Beispiel die Grünen. Spitzenkandidat Robert Habeck kündigt an, keine führende Rolle mehr in der Partei zu beanspruchen.
Dieses Ergebnis entspricht nicht meinen Erwartungen und nicht meinen Vorstellungen. Es ist kein gutes Ergebnis. Ich wollte mehr und wir wollten mehr.
Und auch die FDP. Heute kündigt Generalsekretär Marco Buschmann an, nicht mehr weiterzumachen. Parteichef Lindner bestätigt noch einmal seinen eigenen Rückzug.
Da, wo ich gefragt werde, um Rat oder um Tat, da bin ich dann auch nach etwas Distanz auch weiterhin zur Stelle. Aber in einer führenden Rolle sehe ich mich nicht.
Das BSW hat es knapp nicht in den Bundestag geschafft. Parteichefin Sarah Wagenknecht will vielleicht gegen das Ergebnis vor Gericht vorgehen, denn viele Auslandsdeutsche konnten nicht wählen. Gescheitert sieht Wagenknecht ihr Bündnis nicht.
In einer Zeit wahnwitziger Aufrüstung, in der wir tüchtig gemacht werden sollen für einen Krieg, den wir alle nicht überleben würden, braucht es wenigstens eine konsequente Friedenspartei.
Die Linke feiert dagegen den Wiedereinzug als Fraktion in den Bundestag. Dort will sie einem Kanzler Friedrich Merz das Leben schwer machen.
Aber wir werden natürlich nicht nur im Parlament aktiv sein, sondern auch weiterhin auf den Straßen. Wir werden rausgehen, da wo die Menschen sind. Wir werden weiterhin an die Haustüren klopfen.
Und im Bundestag hat die Linke zukünftig noch einen weiteren Hebel. Bei Verfassungsänderungen sind ihre Stimmen entscheidend, sofern die anderen Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Denn für Verfassungsänderungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit, die ohne AfD oder Linke nach dieser Wahl nicht mehr existiert.
Und während die Linke ihren Erfolg feiert, kann die SPD ihre desaströsen Zahlen immer noch nicht ganz fassen. Anders als bei der vergangenen Wahl fand die vom Kanzler viel beschworene oder besser erhoffte Aufholjagd nicht statt. Und nun müssen sich die Sozialdemokraten nicht nur neu sortieren, sondern auch überlegen, ob sie weiter mitregieren wollen. Diesmal nur eben als Juniorpartner in einer unionsgeführten Bundesregierung. Die Frage, wie weiter in der SPD, der sind Nicole Konert und Tim Dietrichs nachgegangen.
Also ihr fangt jetzt ganz hinten an.
Ja, genau.
Nachtschicht gestern in Hamburg für SPD-Kandidat Metin Hackwerdi direkt am Wahlabend. Seine SPD-Plakate werden nun abgehängt, ein neues für die Hamburg-Wahl in 7 Tagen aufgehängt. Das schlechte Wahlergebnis der SPD hängt ihm nach.
Was heißt frustrierend? Ich glaube, dass wir ganz gute Arbeit gemacht haben. Ich glaube aber auch, dass die Ampelkoalition am Ende zumindest nicht also ich versuche es mal diplomatisch zu formulieren, nicht immer allen gezeigt hat, dass die Probleme der Menschen das Wichtigste ist, sondern man hat sich da miteinander beschäftigt. Und das ist einfach, ich glaube, auch zu Recht abgestraft worden.
Etwas Katerstimmung auch hier im Ortsverein Bellheim in Rheinland-Pfalz. Auch hier werden Plakate schnell ausgetauscht. Eingeladen wird nun für Fasching. Zeit vielleicht auch für eine Besinnung der SPD, wird hier gescherzt. Doch besinnlich ist ihnen eigentlich nicht zumute.
Für mich war der Hauptfehler, dass sie nicht auf uns gehört haben. Wir hätten gern das Pistorius vorne an der Spitze gehabt. Wobei ich nicht behaupten möchte, dass dann das Ergebnis wesentlich anders gewesen wäre. Aber erheblich besser als jetzt.
Denn der Ortsverein Bellheim hatte an die SPD-Spitze im November diesen Brief geschrieben. Sie wollten eine Mitgliederbefragung, wer der bessere Kanzlerkandidat sein sollte, damit die SPD am Ende ein respektables Wahlergebnis erzielen kann. Aber die Mitgliederbefragung gab es nicht. Und das Wahlergebnis?
Das ist wahrhaft bitter.
Das war gestern ein bitteres Wahlergebnis für die SPD.
Klar ist auch, Olaf ist nun Geschichte, Friedrich Merz wahrscheinlich der Neue fürs Kanzleramt. Die SPD muss sich nun neu aufstellen, um mitzuspielen. Für Lars Klingbeil ist die Lösung, er will Parteivorsitzender und Fraktionschef sein.
Und wenn Sie fragen, ob es Debatten auch im Parteivorstand, der übrigens gerade noch tagt und läuft, gibt, natürlich gibt es bei einem Ergebnis von 16, gibt es Debatten. Das ist doch richtig, dass die SPD über die bestmögliche Aufstellung, über den bestmöglichen Weg diskutiert.
Der Eindruck ist fatal, greift nun Juso-Chef Türmer Klingbeil an. Einer der Architekten des Misserfolgs greift nach dem Fraktionsvorsitz. Fatal nun auch die vielen Baustellen der SPD. Stabile Renten, Wachstum, Mindestlohn. Welche Versprechen kann man überhaupt halten in einer möglichen Koalition mit der Union? Klingbeil betont heute immer wieder,
ob es zu einer Regierungsbildung kommt, ob die SPD in eine Regierung eintritt. Das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden.
Doch jetzt geht es erstmal darum, in der SPD sich neu zu sortieren und vor allem die Basis auch zu beruhigen.
Die SPD muss sich also neu sortieren. Die Union dagegen bereitet sich nun darauf vor, den künftigen Kanzler zu stellen. Und darüber habe ich mit dem CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, am Abend gesprochen. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Grüß Gott, Herr Zamperoni.
Sie haben einen Aufbruch für das Land versprochen und jetzt wollen Sie ausgerechnet mit der Partei, der Sie im Wahlkampf die ganze Zeit vorgeworfen haben, für alles verantwortlich zu sein, was schiefläuft, zusammenkommen. Wie soll da ein Neubeginn aussehen?
Wir haben einen Politikwechsel für Deutschland versprochen, der muss auch kommen. Und wir wissen, dass das ein Weg ist, auch eine Hürde für die SPD ist, über die sie drüber muss. Aber man darf nicht vergessen, dass die SPD natürlich auch in der vergangenen Ampelregierung oder Restampel sehr stark unter dem Einfluss der Grünen gestanden hat. Die Grünen werden definitiv kein Teil einer Regierung sein. Und die SPD wird jetzt möglicherweise eine deutlich größere Flexibilität haben und diese Flexibilität vielleicht auch anwenden können, weil das Erkenntnis aus diesem Wahlergebnis, dass die Politik der vergangenen Jahre dazu geführt haben, dass die SPD drastisch geschrumpft ist, radikale Parteien aufwachsen, die führt ja auch dazu, dass man in der Politik Veränderungen durchführen kann und eine Bereitschaft dazu hat.
Sie werden Kompromisse eingehen müssen, aber gerade Herr Merz hat gesagt, in der Migrationspolitik beispielsweise, da wird es keine Kompromisse geben. Glauben Sie nicht, dass die SPD da auf gewisse Kompromisse pochen wird? Auch wenn sie jetzt flexibler ist, vielleicht, wie Sie sagen, ohne Einfluss der Grünen.
Wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann sieht man doch, dass die Migrationspolitik einen erheblichen Anteil daran trägt, dass radikale Parteien wie die AfD sich in der Zustimmung verdoppelt haben. Also muss man sich diesem Thema doch viel stärker widmen, als man das in der Vergangenheit getan hat. Es ist jetzt möglicherweise die letzte Wahlperiode, die ansteht, die das korrigieren kann, dass radikale Parteien auch wieder schrumpfen. Also die Migration, die Migrationspolitik neu aufstellen, neu ordnen. Diese Bereitschaft muss die SPD auch mitbringen. Das ist natürlich eine Grundbedingung, dass wir die illegale Migration zurückdrängen und die Migrationspolitik insgesamt neu ordnen, die Überforderung Deutschlands an dieser Stelle beenden.
Aber umgekehrt weiß die SPD auch, dass sie nur mit ihr können und wird sich das auch dann etwas kosten lassen vermutlich, beispielsweise das Bürgergeld, gegen das Sie auch so gewettert haben. Glauben Sie wirklich, das können Sie der SPD wegnehmen?
Naja, haben wir das Gefühl, dass das Bürgergeld der SPD großartig genutzt hat? Oder gibt es vielleicht auch da die Erkenntnis, dass das Bürgergeld in der Form, wie es gestaltet worden ist, die Menschen in der Arbeitslosigkeit festzementiert, Arbeitsaufnahme letztlich verhindert, dass das einer SPD möglicherweise geschadet hat? Wenn man sieht, dass bei den Arbeitern die SPD, das war ja mal klassisch Klientel, jetzt hinter Union, hinter AfD auf einmal an dritter Stelle kommt, daraus werden sich doch auch Erkenntnisse entwickeln, die sagen, nein, da haben wir einen Fehler gemacht. So wie das Bürgergeld ausgestaltet ist, hat es keine Akzeptanz in der Bevölkerung, muss verändert werden, um erstens dieses Land wieder vorwärts zu bringen, aber zweitens auch der SPD wieder eine Chance zu geben, mehr Zustimmung in der Öffentlichkeit zu haben.
Als Helfer der SPD sehen Sie sich da sozusagen?
Es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, nach der Wahl mit Vorwürfen weiter zu hantieren. Wir haben jetzt die Aufgabe, eine Koalition zu bilden. Dazu braucht man dann auch Kompromisse. Und wir müssen Kontrolle wieder über Themen bekommen, die verloren gegangen ist, wie beim Wirtschaftswachstum, wie bei der Migration, wie bei der Sicherheit. Also jetzt geht es ja darum, dass man die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellt und nicht das Trennende. Das Trennende müssen wir jetzt bei den Verhandlungen versuchen zu überwinden.
Stichwort Verantwortung. Jetzt ist folgende Situation eingetreten. Die sogenannte demokratische Mitte hat keine Zweidrittelmehrheit mehr. Wenn solche großen Verfassungsänderungsdinge wie zum Beispiel eine Schuldenbremsenreform anstünden, dann ginge das nicht ohne Stimmen der AfD oder der Linkspartei. Und wie finden Sie es, dass jetzt Friedrich Merz mit eben SPD, Grünen darüber auch spricht?
Naja gut, man kann ja jetzt in einer Phase des Übergangs über alles Mögliche sprechen. Wir müssen ja auch mit einer abgewählten Regierung darüber sprechen, was passiert denn jetzt eigentlich in den nächsten Wochen, bis eine neue Regierung steht. Da kann es ja jetzt nicht darum gehen, dass Olaf Scholz noch mit einem Restkabinett Entscheidungen trifft, ohne die Union, ohne das mit uns abzustimmen. Das wird Teil jetzt auch von Vereinbarungen sein, die man miteinander treffen muss. Da geht es nicht nur um die Fragen, die in Deutschland betreffend sind, sondern da geht es auch um internationale Fragen, die gemeinsam jetzt entschieden werden müssen. Das heißt, da gibt es durchaus viel Bewegung im Gespräch. Das heißt aber nicht, dass man automatisch jetzt zu gemeinsamen Entscheidungen im Deutschen Bundestag käme, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Das Wahlergebnis ist so, die Zweidrittelmehrheit wird es im nächsten Bundestag nicht geben. Von daher sollte man tunlichst darauf verzichten, auch über große Grundgesetzänderungen zu sprechen.
Das heißt, eine Reform der Schuldenbremse sehen Sie so erstmal nicht? Dann sind Sie ja quasi mit den jetzigen Begebenheiten dann festgefahren für die nächsten Jahre.
Eine Reform der Schuldenbremse sehe ich jetzt in der Form nicht. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gesagt, dass die Schuldenbremse bleibt, wenn es für die Länder Erfordernisse gibt. Die Länder haben freiwillig auf die Möglichkeiten der Neuverschuldung verzichtet, die der Bund hat. Wenn sie zu einem anderen Ergebnis kommen, haben wir gesagt, sind wir immer gesprächsbereit. Solche Änderungen sind möglich, aber auch die brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wenn es die nicht gibt, dann existiert sie nicht. Dann muss man eben auch darauf warten, bis man diese Möglichkeiten wieder im Deutschen Bundestag hat. Das wird in der nächsten Wahlperiode nicht der Fall sein.
Schauen wir auf eine andere Situation, die diese Wahl ergeben hat. Die politische Landkarte sieht so aus, dass in besonders den ostdeutschen Ländern die AfD sehr, sehr stark geworden ist. Sie haben in der ersten Analyse gesagt, die Union habe ein Ostproblem und meinten damit genau das. Und das hat die Union aber schon länger, wenn man so will. Warum gelingt es nicht, das zu lösen, dieses Problem für Sie?
Naja, erstmal muss ja dieses Wahlergebnis der AfD alle aufrütteln. Eine Verdoppelung dieses Wahlergebnisses, das war ja fast vorhersehbar. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Das hat natürlich etwas mit der Politik der Ampelregierung zu tun, die Polarisierung, die Emotionalisierung in der Gesellschaft immer weiter vorangetrieben hat. Wir haben dringendst davor gewarnt, das immer weiter auf die Spitze zu treiben. Jetzt ist das Ergebnis da und jetzt muss man alles dran setzen, dass man die radikalen Parteien wieder zurückdrängen kann. Die Wahlergebnisse sind regional unterschiedlich. Das war das, worauf ich hingewiesen habe. Wenn man in Thüringen, wenn man in Sachsen die AfD-Ergebnisse anschaut, die um die 40% rum sind, dann ist das ein ernsthaftes Warnsignal. Und das zeigt nur, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben, die politischen Änderungen vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass nicht immer weiter Nährboden für radikale Ideen in Deutschland entsteht und die Leute, die Wählerinnen und Wähler, meine ich damit, wieder zurück in die Mitte der Politik wandern.
Herr Dobrindt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Union, also der Wahlsieger, aber ich habe es ja gerade mit Alexander Dobrindt besprochen, die meisten Stimmen Zugewinne, die hat die AfD geholt. Sie hat ihren Stimmanteil seit der letzten Bundestagswahl vor 3,5 Jahren verdoppelt. Und das hat sie nicht nur, aber vor allem ihrem starken Abschneiden in Ostdeutschland zu verdanken. Und wenn wir uns da mal die Deutschlandkarte angucken mit den Zweitstimmenanteilen. Schwarz steht hier für die Union, blau eben für die AfD, rosa für die Linke und rot für die SPD, dann sieht man fast, der gesamte Osten ist blau. Die Partei liegt in Sachsen bei 37,3, in Thüringen sogar 38,6, in Sachsen-Anhalt 37,1, in Brandenburg 32,5% und auch in Mecklenburg-Vorpommern 35% der Stimmen. Über diesen Erfolg der Partei Alexander Buttwig.
Gut bürgerlich geht es zu in Roxys Drive-In im sächsischen Bautzen. Hier trifft Arbeiter auf Geschäftsführer, jung auf alt. Deftig ist aber nicht nur die Speisenauswahl. Im Roxys wird auch gern diskutiert. Deshalb wird auch ganz offen über das Ergebnis der Wahl gesprochen. Fast jeder Zweite der knapp 30.000 Wahlberechtigten hat in Bautzen AfD gewählt.
Ja, ich würde schon sagen, man ist schockiert. Also man weiß natürlich, oder man konnte sich ausmalen, was passiert, ne? Aber dass es dann doch so drastisch ist.
Ja. Die Leute, die haben die Faxen dicke von der Regierung und will... Man will jetzt eine Kehrtwende einleiten und das finde ich gut.
In Berlin kommt AfD-Chefin Alice Weidel heute nur mit Mühe voran und muss sich erst einmal Platz verschaffen.
Entschuldigung, also können wir jetzt mal hier durchgehen?
Das mediale Interesse auch aus dem Ausland ist groß. Das Ergebnis zu 2021 verdoppelt, mit 152 Abgeordneten künftig zweitgrößte Fraktion im Bundestag. Darunter viele Direktgewählte. Sie alle kommen wie Weidels Co-Chef Tino Chrupalla aus dem Osten. Weidel weiß, dass sie sich mit ihm und den anderen Ost-AfDlern gutstellen muss.
Wir freuen uns darauf, Herr Chrupalla und ich. Und natürlich, und das haben wir immer betont, wir werden gemeinsam weitermachen. Wir werden morgen gemeinsam antreten. Denn die Doppelspitze hat eins gezeigt. Und zwar, dass sie uns erfolgreich macht.
Einer der selbstbewussten Neuen im Bundestag ist er. Maximilian Krah, im letzten Jahr noch AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl. Wegen seiner Nähe zu Russland und China und Spionageermittlungen gegen einen seiner Mitarbeiter bekam Krah von der AfD zuerst ein Auftrittsverbot. Nach SS-Verharmlosung war er in der Fraktion seiner Partei im Europaparlament später sogar unerwünscht. Nun plant Krah sein Comeback im Bundestag.
Ich glaube einfach, dass man auch durch Präsenz viele Vorurteile ausräumen kann. In der Regel gelte ich als umgänglich. Und das ist das, worum es mir jetzt geht. Insofern kann ich nur sagen, fürchtet euch nicht.
AfD-Hochburgen gibt es nicht nur im Osten. Hier in Kleinkanada, knapp 40 Kilometer südlich von Karlsruhe, haben fast 40% ihr Kreuz bei der AfD gemacht. Erklärungsversuche der unterlegenen Mitbewerber.
Wir als Grüne haben es nicht geschafft mit unseren Argumenten. Und da müssen wir uns vielleicht auch fragen, warum haben wir das nicht geschafft. Und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass wir viele junge Menschen gar nicht mehr erreichen.
Das sind alles bundespolitische Themen und die fühlen sich halt wirklich nicht abgeholt und mit ihrer Sorge und Nöte nicht rechtzeitig angenommen.
Aufklärung und Dialog, darauf setzt die CDU-Bürgermeisterin. So hofft sie, wird in Kleinkanada das Ergebnis bei der nächsten Wahl vielleicht auch wieder ein anderes sein.
Der Erfolg der AfD, vor allem in den ostdeutschen Ländern, und der Absturz der SPD. Darüber habe ich vor der Sendung mit der SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gesprochen, Manuela Schwesig in Schwerin. Guten Abend, Frau Schwesig.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Der Blick auf die politische Landkarte zeigt, fast der gesamte Osten der Republik ist AfD-blau gefärbt. In Ihrem Land etwa, Mecklenburg-Vorpommern, da erreicht die AfD 35% der Stimmen und Ihre SPD gerade mal 12,4%. Wie erklären Sie sich dieses Gefälle?
Das ist eine Wahlniederlage mit Ansage. Die SPD hat nicht erst in den letzten Wochen das Vertrauen verloren, sondern schon in den letzten 2 Jahren. Der Frust über den Dauerstreit in der Ampel war groß, auch über Entscheidungen wie zum Beispiel dem Heizungsgesetz, der Agrardiesel. Das hat dazu geführt, dass die Menschen ganz klar gesagt haben, wir wollen Scholz und die SPD nicht mehr. Wir wollen aber auch nicht Merz und die CDU. Und deswegen mussten wir befürchten, dass die Mehrheit AfD wählt. Und ich kann wirklich nur eine Warnung aussprechen für ganz Deutschland. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie 2021. Der Wahlsieg 2021 hat darüber hinweggetäuscht, dass dort schon 20% AfD im Osten gewählt worden, was heute den Westen erreicht hat. Und wenn jetzt nicht Politik gemeinsam, Demokraten gemeinsam handeln, gut miteinander umgehen und gute Entscheidungen treffen, dann kann es sein, dass diese Ergebnisse beim nächsten Mal auch im Westen ankommen.
Aber bleiben wir mal kurz im Osten und bei den nächsten Wahlen. Nächstes Jahr steht ja eine Landtagswahl in Ihrem Bundesland an. Glauben Sie, Sie können Ihr Amt da verteidigen oder treten Sie bei dieser Ausgangslage überhaupt wieder an?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mein Amt verteidige und dass ich dafür sorgen kann in Mecklenburg-Vorpommern, dass nicht die AfD die stärkste Kraft wird. Das habe ich 2021 bewiesen. Da ist die AfD sogar wieder kleiner geworden und die SPD stärker. Aber ich sage auch, das ist eine sehr große Herausforderung. Und auch wir sind davon abhängig, dass die Stimmung, auch gerade was die Bundespolitik angeht, wieder besser wird und dass große Themen gelöst werden. Wir brauchen dringend Investitionen in die Wirtschaft. Wir brauchen stabile Renten. Gerade im Osten ist die soziale Frage ein großes Thema, die Sicherung von Gesundheitsversorgung und Pflege, aber eben auch andere Themen wie zum Beispiel die Infrastruktur. Und all das ist mir wichtig, dass wir jetzt in der Bundespolitik zur Entscheidung kommen, auch niedrige Energiekosten. Vieles davon spielt eine Rolle, auch hier vor Ort.
Stichwort Bundespolitik. Die SPD kassiert das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Und die beiden Parteivorsitzenden, Saskia Esken und Lars Klingbeil, die wollen auf ihrem Posten bleiben. Klingbeil greift sogar nach dem Fraktionsvorsitz. Glauben Sie, das macht die Basis mit?
Herr Scholz hat gestern Abend für das Wahlergebnis Verantwortung übernommen und die SPD muss jetzt entscheiden, mit wem möchte sie sich in der Zukunft aufstellen. Und ich unterstütze, dass Lars Klingbeil auch der neue Fraktionsvorsitzende wird. Wir brauchen jetzt eine starke Person, die auch die Gespräche für die SPD führt. Ich rechne damit, dass die CDU auf die SPD zugeht und wir müssen jetzt entscheiden, mit welchen Themen und Personen wollen wir Verantwortung tragen, ob in einer Regierung oder auch in einer Opposition?
Gute Frage. Fast 2/3 der SPD-Wählerinnen und Wähler sehen Boris Pistorius als geeigneter, die SPD in dieser Lage weiter nach vorne zu bringen. Wieder wäre er das?
Boris Pistorius ist super, ist klasse und kommt sehr gut an. Und deswegen wird er auch in Zukunft weiter eine wichtige Rolle spielen. Sollte er eine richtige Rolle spielen. Und er hat ganz klar die Entscheidung für Lars Klingbeil, für den Fraktionsvorsitz unterstützt. So wie auch ich mit vielen anderen Kollegen aus dem Kreise der Ministerpräsidenten.
Das, was früher mal Große Koalition hieß, das ist in Ihrer Partei nicht gerade beliebt gewesen. Muss es da nicht einen Mitgliederentscheid dazu geben, um die Partei dazu befrieden und mitzugehen?
Ich war ja selber Bundesfrauenministerin in der Großen Koalition bei Angela Merkel und habe selber eine Große Koalition sehr erfolgreich geführt. Und deswegen bin ich nicht per se gegen eine Große Koalition. Und ich glaube, dass jetzt die Demokraten auch die Aufgabe haben, Mehrheiten zusammen auszuloten. Aber ich sage auch ganz klar mit meiner Regierungserfahrung, es braucht Vertrauen und Verlässlichkeit. Das ist das A und O. Und wir haben in der Ampelregierung gesehen, Dauerstreit, der schadet nicht nur den Akteuren, sondern auch der Demokratie. Und es muss erst mal klar werden, wie will man eigentlich miteinander regieren, wie will man miteinander umgehen und welche Themen will man voranbringen. Für uns ist wichtig, dass die Wirtschaft gestärkt wird, dass die Energiepreise runtergehen, dass die Löhne sich verbessern, dass wir stabile Renten haben, dass wir eine sichere medizinische und pflegerische Versorgung haben. Und vor allem müssen wir beim Thema Wohnung vorankommen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Das ist ein Riesenthema in ganz Deutschland. Und da müssen wir miteinander ausloten, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und ich rate dazu, mehr über Gemeinsamkeiten zu reden, als über die vielen Unterschiede. Und ich gehe davon aus, dass am Ende einer solchen Entscheidung, wenn es Koalitionsgespräche und Ergebnisse gibt, auch ein Mitgliederentscheid steht.
Sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, einen schönen Abend.
Wir senden diese Tagesthemenausgabe ja nicht wie üblich aus Hamburg, sondern zur Bundestagswahl live aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier in Berlin. Einen Steinwurf nur von dem Gebäude entfernt, um das sich ja alles bei dieser Wahl gedreht hat, dem Deutschen Bundestag. Und ich habe heute Nachmittag dabei die Gelegenheit genutzt, um mal kurz rüber zu laufen zum Parlament, wo ja jetzt so einige Veränderungen anstehen. Dass manche Fraktionen nach einer Wahl schrumpfen, andere dagegen wachsen, das ist ja ganz normal. Aber diesmal stand auch unabhängig vom Wahlergebnis eine Schrumpfkur insgesamt an. Denn die Ampelregierung, die hatte ja eine Wahlrechtsreform durchgesetzt und dabei die Überhangs- und Ausgleichsmandate abgeschafft. Dadurch schrumpft der Bundestag von bislang 736 Abgeordneten unter der Kuppel auf nun 630. Und eine Fraktion, die hat künftig nicht nur weniger Mitglieder, sondern auch eine neue Rolle, die Grünen. Die wechseln von der Regierungs- auf die Oppositionsbank. Und darüber habe ich am Nachmittag mit der Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion gesprochen, Katharina Dröge. Guten Tag, Frau Dröge.
Schönen guten Tag.
Anfangs sah es so aus, als würden die Grünen von den Ex-Ampel-Partnern am wenigsten abgestraft. Im Laufe des Abends wurde immer klarer, das wird auf jeden Fall nicht für eine Regierungsbeteiligung reichen. Jetzt am Tag danach, wie ernüchtert ist die Betrachtung dieses Wahlergebnisses?
Wir hätten uns definitiv ein besseres Ergebnis gewünscht. Wir machen das ja nicht für uns, sondern für die Themen, die wir im Bundestag vertreten wollen. Und das ist insbesondere Klimaschutz. Und da hätte es eine stärkere grüne Bundestagsfraktion aus meiner Sicht dringend gebraucht. Und auch eine grüne Regierungsbeteiligung. Weil wenn ich auf das schaue, was CDU und SPD möglicherweise miteinander vereinbaren, dann droht hier ein Stillstand oder im schlimmsten Falle sogar ein Rückschritt beim Klimaschutz. Und da hätten wir Grünen sehr, sehr gerne einen anderen Kurs mit reingebracht.
Jetzt ist es aber anders gekommen. Und nach einer Wahlniederlage ist dann schnell der Ruf nach Personal Konsequenzen laut. Robert Habeck, der das Gesicht dieser Kampagne ja auch war, hat sich schon angekündigt, dass er zurückziehen wird, nicht mehr Verantwortung groß spielen möchte für die Grünen. Wie werden sich personell neu aufstellen?
Also ich habe zwar auf der einen Seite Respekt vor der Entscheidung von Robert Habeck, ich bedauere sie auf der anderen Seite aber auch, weil Robert Habeck auch als Person für einen Kurs der Grünen steht, der sehr viel Zuspruch auch in diesem Wahlkampf bekommen hat. Es sind über 40.000 Menschen bei uns eingetreten und viele auch für und wegen Robert Habeck. Und wenn ich auf die Arbeit von Robert Habeck in den letzten 3 Jahren schaue, dann muss ich sagen, hat er einen beeindruckenden Job gemacht. Und deswegen war es auch wirklich wichtig, mit Robert Habeck in diesen Wahlkampf zu gehen. Er hat die Entscheidung jetzt so für sich getroffen und wir müssen jetzt dann als Grüne gemeinsam nach vorne schauen, was insbesondere die inhaltliche Aufstellung angeht. Weil dort sehen wir ja, dass wir an verschiedene andere Parteien Wählerinnenstimmen verloren haben. Und es geht uns jetzt darum, genau zu verstehen, warum sich diese Wählerinnen nicht mehr für uns entschieden haben und was wir tun können, um sie beim nächsten Mal wieder besser von uns zu überzeugen.
Es wird sich einiges ändern im neuen Bundestag. Unter anderem werden bestimmte Mehrheiten nicht mehr möglich sein. Und ein großes Thema war ja die Reform der Schuldenbremse. Und da ist die große Frage jetzt, so wie der neue Bundestag aufgestellt sein wird, wird es nicht mehr so einfach sein, da eine Reform durchzubringen. Und es gibt bei den Grünen, von Robert Habeck hören wir das, auch von Annalena Baerbock, die Idee, jetzt vielleicht noch vor der ersten konstituierenden Sitzung hier dieses neuen Bundestages, da vielleicht noch an der Reform an der Schuldenbremse irgendwie zu schrauben. Halten Sie das für realistisch?
Wir haben Friedrich Merz in den letzten Monaten immer wieder davor gewarnt, dass es ein Zeitfenster gibt, was in der letzten Legislaturperiode bestand, was er hätte nutzen können, gemeinsam mit SPD und Grünen die Schuldenbremse zu reformieren. Und er hat da ein Stück weit auf Risiko gespielt und darauf gesetzt, jetzt der ehemaligen Ampel nicht mehr zu helfen, sondern ein bisschen zu zocken und darauf zu setzen, dass er schon nach der Wahl Mehrheiten hat. Die sehen jetzt schwierig aus und das ist die Verantwortung, die er hat. Ich nehme jetzt wahr, dass Friedrich Merz auch anfängt nachzudenken, weil tatsächlich für die Sicherheit unseres Landes, wir sind außenpolitisch in sehr schwierigen Zeiten, aber auch für die Unterstützung der Wirtschaft und für Klimaschutz wäre eine Reform der Schuldenbremse dringend notwendig. Also Friedrich Merz hatte ein Zeitfenster verpasst und jetzt liegt es an Friedrich Merz zu schauen, ob er es noch lösen kann. Wir stehen da auf jeden Fall für Lösungen bereit.
Sie haben, was auffällt, eine Menge Stimmen am meisten an die Linkspartei verloren, 700.000 Stimmen etwa. Heißt das, dass der Kurs von Robert Habeck mehr in die Mitte, um auch koalitionsfähig zu sein, zu ziehen, der falsche war?
Aus meiner Sicht ist beides richtig. Robert Habeck hat gezeigt, dass er gerade im ersten Jahr der Regierungszeit mit einem sehr pragmatischen Kurs, eine Krise zu lösen, sehr hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung bekommen hat, über 20% in den Umfragen. Und auf der anderen Seite ist auch richtig, dass wir jetzt über 700.000 Wählerinnen offensichtlich an die Linkspartei verloren haben. Gerade auch in meiner Stadt Köln ist das auch etwas, was ich sehr bedauere. Das sind Menschen, die wir auch wieder überzeugen wollen, Grüne in Zukunft zu wählen. Und da werden wir uns mit auseinandersetzen, was die Gründe sind. Auf der einen Seite, glaube ich, hatte die Linkspartei ein Momentum in diesem Wahlkampf. Als Friedrich Merz mit der AfD gestimmt hat, haben gerade jüngere Wählerinnen gesagt, wir wollen jetzt ein ganz klares Zeichen auch gegen Friedrich Merz setzen und wählen dann eine Partei, die sagt, wir werden ganz klar nicht mit Friedrich Merz koalieren. Das kann ich auch verstehen. Das ist angesichts des Kurses von Friedrich Merz, der auch schwierig war, nachvollziehbar. Und trotzdem ist unser grüner Weg ein anderer, weil wir davon überzeugt sind, dass wir große Veränderungen besser in einer Regierung durchsetzen können. Das Zweite ist mit Sicherheit auch, dass Kompromisse, die wir in der Ampel gemacht haben, manche unserer Wählerinnen enttäuscht haben und diese sich deshalb eine andere Partei gesucht haben. Und da ist die Aufgabe nach vorne gerichtet, dass wir Vertrauen zurückgewinnen wollen.
Jetzt werden Sie hier im Plenarsaal in Zukunft auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Welche Art von Opposition werden Sie da fahren? Eher konfrontativ oder doch eher konstruktiv?
Wir haben das in der Vergangenheit in der Opposition so gemacht, dass bei den Themen, wo wir denken, dass die Regierung wirklich in die falsche Richtung geht, und da kann Klimaschutz am Ende ein Thema sein, eine harte Oppositionspolitik gemacht haben, eine fordernde Oppositionspolitik und damit auch aus der Opposition durchaus das Land verändert haben. Und auf der anderen Seite waren wir immer der Meinung, dass man nicht gegen Dinge stimmen kann, die man richtig findet. Wir haben es sehr bedauert, dass das die CDU in den letzten 3 Jahren oft anders gehandhabt hat und eigentlich notwendige Entscheidungen nicht mitgetragen hat. Aus einem Oppositionskalkül heraus, das werden wir definitiv anders machen.
Frau Dröge, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Wahlergebnis und seine politischen Folgen. Dazu die Meinung von ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.
Glück gehabt. So sieht's am Tag nach der Wahl für Friedrich Merz aus. Weil dem BSW ein paar tausend Stimmen fehlen, kann das jetzt ziemlich schnell gehen mit einer schwarz-roten Koalition. Mal wieder. Aber da liegt auch die Gefahr. Friedrich Merz weiß, dass er jetzt liefern muss. Er weiß, schwarz-rotes Mittelmaß wird dieses Mal nicht reichen. Das Land hat sich verändert. Diese Wahl hat gezeigt, die politischen Ränder sind viel, viel stärker geworden. Vor allem der rechte Rand, vor allem in Ostdeutschland, aber auch der linke Rand. Die jungen Leute haben sich in dramatischer Weise von der Mitte abgewendet. Ein Drittel des Landes zweifelt daran, dass die etablierte Politik in der Lage ist, die Probleme zu beseitigen. Demokratie bedeutet Kompromiss und Kompromiss ist langwierig und mit Zugeständnissen verbunden. Das ist in Zeiten, in denen in den USA Politik per Dekret gemacht wird, noch anstrengender als ohnehin schon. Viele Menschen sehnen sich nach starker Führung und schnellen, wirkungsvollen Entscheidungen. Und das ist der Spagat, den ein Kanzler Merz und die SPD jetzt schaffen müssen, trotzdem praktikable Lösungen auszuhandeln. Die Menschen müssen sehen und spüren, dass sich etwas ändert, ob Migration, Wirtschaft oder soziale Ungleichheit. Man kann nur hoffen, dass alle drei Beteiligten, CDU, CSU und SPD, ideologisches Fußaufstampfen und persönliche Eitelkeiten unterdrücken können. Wenn Union und SPD an sich selbst scheitern, wie die Ampel, dann sind die politisch Extremen am Ziel, nicht nur in Ostdeutschland. Deshalb ist Scheitern keine Option, denn beim nächsten Mal wird Glück haben am Wahlabend nicht mehr reichen.
Die Meinung von Oliver Köhr. Und damit zu einem Thema, das sich seit nun 3 Jahren auch auf unsere Politik auswirkt. Denn auf den Tag genau, vor 3 Jahren, startete Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine. Ein grausamer Krieg mitten in Europa begann, den der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende nannte. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, er werde diesen Krieg schnell beenden. Doch zu welchem Preis? Denn noch sitzt die Ukraine nicht mit am Verhandlungstisch. Auch Europas Staaten bleiben bislang außen vor. Und währenddessen blicken sie in der Ukraine auf 3 bittere Jahre des russischen Angriffskriegs zurück. Wassili Golod.
Maxim Butkevich kannte viele dieser Menschen persönlich. Sie alle wurden bei der Verteidigung ihres Landes getötet. Er hat überlebt. Wir waren umzingelt. Und in der Tat, auch mein Foto könnte hier sein. 2 Jahre und 4 Monate war Butkevich in russischer Kriegsgefangenschaft, wurde erniedrigt und geschlagen. Im Oktober 2024 kommt er bei einem Gefangenenaustausch frei. Der Krieg hat ihn nicht nur äußerlich verändert. Die Gewalt, die er erleben musste, hat Spuren in seinem Innersten hinterlassen. Butkevich ist Menschenrechtler und Antimilitarist. Und doch ist er aus Überzeugung in die Armee gegangen, um sein Volk zu schützen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Wenn wir keinen Druck auf die Menschen ausüben, die unter dem Banner der Befreiung Hunderttausende Menschen getötet und Dutzende Siedlungen zerstört haben, die der Welt faktisch das Recht des Stärkeren aufzwingen, deren Weltanschauung darauf beruht, dass der Stärkere Recht hat, um mit ihnen über die Beendigung ihrer Aggression zu sprechen, ist es manchmal notwendig, ihre Sprache zu sprechen. Drei Jahre nachdem Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, zeigen sich führende politische Persönlichkeiten aus aller Welt solidarisch, erinnern auf dem Maidan in Kiew an die Opfer des Krieges. Sie alle sind um Geschlossenheit bemüht. Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als das ukrainische Volk. Aber es will einen gerechten und dauerhaften Frieden. Und das geht nur durch Stärke. Doch der Westen ist tief gespalten. US-Präsident Trump setzt die angegriffene Ukraine unter Druck, fordert schnelle Zugeständnisse gegenüber Aggressor Russland. Das Ende des Krieges muss mit Schritten beginnen, die das Vertrauen in die Bedingungen selbst wiederherstellen. Denn es gibt kein Vertrauen in Russland. Und wir brauchen Bedingungen, unter denen man über die Beendigung des Krieges spricht. Reale Bedingungen. Und ein solcher Schritt kann jetzt die Freilassung von Gefangenen sein. Von Gefangenen, wie Maxim Butkevich einer war. Für Frieden brauche es Zugeständnisse, sagt er, doch nicht alles sei verhandelbar. In erster Linie geht es um Sicherheit, darum, uns die Möglichkeit zu geben, uns zu erholen und nicht damit rechnen zu müssen, dass jeden Moment eine viel größere Phase eines großen Krieges beginnen könnte. Wie kann der Ukraine garantiert werden, dass Russland nicht wieder angreift? Das ist die zentrale Frage auf dem Weg zu einem echten Frieden.
Und gleich schalten wir auch zu unserem Korrespondenten in Kiew, Vassili Golod, blicken aber zunächst nach Washington zu unserer Korrespondentin Kerstin Klein. Denn in der amerikanischen Hauptstadt ist gerade der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast bei US-Präsident Donald Trump. Kerstin, nähern sich Europa und die USA da beim Umgang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine wieder einander an?
Nicht wirklich. Das war hier alles sehr jovial, teilweise herzlich, sehr freundlich im Ton. Beide haben immer betont, wie gute Freunde Frankreich und die USA sind. Aber man merkte doch, dass sie in der Sache auseinanderlagen. Präsident Macron hat zum Beispiel mehrfach betont, dass es Sicherheitsgarantien der USA braucht, dass Europa weiß, dass man mehr tun müsse, dass man auch bereit sei, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden, aber dass die eben unterstützt werden müssen von Sicherheitsgarantien der USA. Und von Donald Trump waren solche Sicherheitsgarantien zumindest im öffentlichen Teil hier nicht zu hören. Er ist da eher ausgewichen.
Bei den Vereinten Nationen haben die EU und die USA unterschiedliche Resolutionen zum heutigen dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine eingebracht. Wie sind die Abstimmungen da ausgegangen?
Ja, da gab es mehrere Abstimmungen. Eine zum Beispiel heute Morgen in der Vollversammlung. Da haben EU und Ukraine eine Resolution vorgelegt, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt, die Rückgabe der besetzten Gebiete fordert. Da haben die USA, anders als es ihre Position in den letzten Jahren war, dagegen gestimmt, zusammen mit Russland und einigen wenigen anderen russlandfreundlichen Ländern. Das war schon eine 180-Grad-Wende und ein Affront auch gegenüber den Europäern. Und jetzt gerade zur Minute gab es im Sicherheitsrat eine Abstimmung über eine alternative Resolution der USA, die allgemein zum Frieden aufruft, Russland nicht als Aggressor benennt, auch nicht die Rückgabe der Gebiete fordert. Und das ist gerade durchgegangen. Da sind im Weltsicherheitsrat auch Frankreich und Großbritannien, die eben eine andere Position haben. Die haben versucht, das noch zu ergänzen. Sie haben sich am Ende enthalten und so ist diese Resolution jetzt gerade eben durchgegangen. Und das alles zeigt, wie weit Europäer und Amerikaner auseinanderliegen. Und das straft irgendwie auch die freundlichen Worte. Hier lügen, denn die Realpolitik spricht da doch deutlichere Worte.
Danke, Kerstin, dafür. Und damit gleich weiter zu Vassili Golod in Kiew. Vassili, am heutigen dritten Jahrestag des russischen Überfalls, welche Reaktion gibt es da in der Ukraine auf die scheinbar sinkende internationale Unterstützung?
Am 24. Februar 2022 wurde diskutiert, wie viele Tage kann Kiew der russischen Aggression, dem russischen Überfall standhalten. Heute, drei Jahre später, waren 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt Teil der Ukraine Support Konferenz, viele von ihnen persönlich. Das zeigt, die internationale Unterstützung ist da. Sie ist weiterhin sichtbar, aber die Rolle der USA hat sich verändert, wie wir gerade ja auch gehört haben. Und das ist ein Punkt, der von vielen Menschen in der Ukraine als Bedrohung gesehen wird. Denn der wichtigste Verbündete wechselt plötzlich die Rolle, ist in einer unklaren Position. Und was die Ukrainer beobachten ist, Trump will schnelle Erfolge. Putin hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er Verhandlungen simulieren kann, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und deswegen muss das angegriffene Land 3 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs sich nicht nur weiter verteidigen, wie auch jetzt in diesen Minuten, wo auch hier in Kiew wieder Luftalarm herrscht, Drohnen im Luftraum sind, sondern dieses Land muss sich auch diplomatisch klug verhalten. Und ein Treffen zwischen Zelensky und Trump, das wäre durchaus ein Etappenziel. Denn wenn man bedenkt, Trump wollte ja dieses Treffen zu dritt direkt, die Ukraine will das vermeiden. Denn der zentrale Dreh- und Angelpunkt mit Blick auf die internationale Unterstützung sind die Sicherheitsgarantien. Die Ukraine will zuerst mit den USA sprechen und mit der EU ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Und wenn es diese Sicherheitsgarantien gibt, dann rückt auch der Frieden näher. Solange das nicht geklärt ist, bleibt der Frieden vorerst in weiter Ferne.
Vassili, vielen Dank für die Informationen nach Kiew und vielen Dank, Kerstin, für die Informationen nach Washington. Es gab noch mehr Nachrichten heute. Das Wichtigste in Kürze jetzt aus Hamburg mit Thorsten Schröder.
Aus der Gemelli-Klinik in Rom kommen heute positivere Nachrichten. Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus habe sich leicht verbessert, bleibe aber weiter kritisch. Das katholische Kirchenoberhaupt habe seine beruflichen Aktivitäten wieder aufgenommen. Am Abend versammelten sich tausende Menschen auf dem Petersplatz, um für den Papst zu beten. Der 88-Jährige kämpft seit 11 Tagen mit einer Infektion der Atemwege und der Lunge. Die weitere Finanzierung tausender Stellen im Bundesfreiwilligendienst ist laut Bundesfamilienministerin Paus gesichert. Das Bundesfinanzministerium habe angekündigt, die dafür nötigen Mittel freizugeben, sagte Paus. Das gäbe Organisationen, die Stellen im Freiwilligendienst anbieten, Planungssicherheit über den Sommer hinaus. Hintergrund der bislang unklaren Lage ist, dass nach dem Aus der Ampelkoalition der Haushalt für 2025 noch nicht vom Bundestag verabschiedet wurde. Nach der Messerattacke am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Karlsruher Behörde begründete dies mit der besonderen Bedeutung des Falles. Die mutmaßlich antisemitisch motivierte Tat könne die innere Sicherheit der Bundesrepublik beeinträchtigen. Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien, soll Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat sein. Bei dem Angriff am Freitagabend war ein spanischer Tourist lebensgefährlich verletzt worden. Der US-Technologiekonzern Apple hat eine Investition von mehr als 500 Milliarden Dollar in den USA in Aussicht gestellt. Auslöser dafür dürfte die Ankündigung von US-Präsident Trump sein, künftig Importzölle auf Waren aus China zu erheben. Dort lässt Apple den Großteil seiner Produkte wie das iPhone herstellen. Bei Investitionen in den USA zeigt sich Trump in der Regel aber bereit zu Entlastungen. Mit der gefühlvollen Ballade Killing Me Softly With His Song landete sie 1973 einen Welthit. Jetzt ist Roberta Flack im Alter von 88 Jahren gestorben. Die US-Sängerin war besonders in den 1970er Jahren erfolgreich. Sie gewann mehrere Grammys, auch für ihr Lebenswerk. Vor 3 Jahren hatte Flack ihre Erkrankung an ALS öffentlich gemacht, ein unheilbares Nervenleiden. Okay.
Vielen Dank, Thorsten, nach Hamburg. Und wir blicken zum Schluss jetzt noch auf das Wetter. Und das hat Carsten. Wie viel Sonne hast du denn für uns im Gepäck heute?
Deutlich weniger, als es gestern am Wahlsonntag in vielen Gebieten Deutschlands gab. Dort war es ja auch zum Teil frühlingshaft warm, mit bis zu 16, 17 Grad. Heute hingegen, zu Wochenbeginn, kam das erste Regengebiet. Wir sehen hier die Regenradarbilder und sehen, wie dieses große, langgezogene Regengebiet sich langsam zwar von Südwest nach Nordost bewegt, aber wie es auch langsam vom Westen in Richtung Osten Deutschlands vorankommt. Und das ist erst das erste Regentief. Das nächste folgt zugleich. Und zwar ist es dieses Tief, das morgen am Nachmittag und Abend im Südwesten Deutschlands ankommt, dann gibt es erneut eine kleine Pause. Und dieses Tief, was wir draußen auf dem Atlantik sehen, das wird uns dann zum Donnerstag, Freitag beschäftigen. Das heißt, und steht eine eher sonnenscheinarme, dafür wolkenreiche und auch regenreiche Zeit bevor. Und mit diesen ganzen Tiefdruckgebieten geht die Temperatur hier am 15-Tage-Trend von Hamburg schön zu sehen. Stück für Stück nach unten und vor allem am Donnerstag und Freitag werden wir es oftmals mit dann nur noch einstelligen Höchsttemperaturen zu tun haben. Und jetzt schauen wir mal auf den Regen der nächsten 24 Stunden. Das aktuelle Regengebiet erreicht also in den nächsten Stunden auch den äußersten Osten unseres Landes. Morgen Vormittag zieht dann dieser Regen ab, dann gibt es eine Pause. Am sonnigsten wird es tagsüber zum einen im Nordwesten, zum anderen im Südosten. Und zum Nachmittagabend kommt übrigens mit auffrischendem Wind hier im Südwesten der nächste Regen heran. Im Schwarzwald kann es morgen Abend auf den Bergen auch stürmisch werden. Die Temperaturen liegen morgen früh am Ende der Nacht in Bayern bei 0 bis 5, sonst bei 6 bis 9 Grad. Und tagsüber wird es zum einen relativ mild im gesamten Norden, auch mit ein paar Sonnenstrahlen, 12 bis 13 Grad. Unter den Regenwolken im Südwesten 9 bis 10, am wärmsten am Alpenrand. Mit Föhnwind können es dort bis zu 15 Grad werden. Wie geht es weiter? Übermorgen am Mittwoch gibt es vor allem in der Osthälfte dichte Wolken und Regen, der langsam dann abzieht. Im Westen also mehr Sonnenschein, Temperaturen 8 bis 11 Grad. Am Donnerstag immer wieder ein paar Schauer, zwischendurch ein paar Sonnenstrahlen. Und vielleicht auch noch interessant, weil es etwas kälter wird, fällt in den Mittelgebirgen oberhalb von 700 Metern wieder ein bisschen Schnee.
Also der Winter hat noch nicht ganz aufgegeben. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten aus etwas anderer Perspektive heute. Dankeschön. Ja, und damit verabschieden wir uns mit dem Tagesthemen-Team hier aus Berlin nach 2 Tagen live aus der Hauptstadt rund um die Bundestagswahl 2025. Ab morgen Abend kommen die Tagesthemen dann wieder aus Hamburg. Bis dahin sagen wir Tschüss aus Berlin, schönen Abend noch und bleiben Sie zuversichtlich.